Mich sehr heute, oder wir freuen uns sehr, heute einfach mit euch Ostern zu feiern, die Auferstehung. Und wir wollen das tun auf eine Art und Weise, einfach die Geschichte nochmal durchzuleben. Wir haben die vier Evangelien genommen und es zusammengefasst in eine Geschichte sozusagen. Bevor wir in die Geschichte einsteigen, will ich einfach mit uns noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um einfach deine Auferstehung zu feiern. Zu sehen und zu spüren, dass du gegenwärtig bist. Und jetzt bete ich für den heutigen Morgen. Füll du uns, füll du diesen Raum mit deiner Gegenwart. Segne du die Zeit in deinem Namen. Amen. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Wie könnt ihr nur schlafen? Sagte er zu ihnen. Noch während Jesus redete, tauchte eine Schar von bewaffneten Männern auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf Jesus zu. Rabbi, sagte er und gab ihm einen Kuss. Da packten die Männer Jesus und nahmen ihn fest. Einer von Jesu Begleitern griff nach seinem Schwert, ging damit auf den Diener des Hohepriesters los und schlug ihm das eine rechte Ohr ab. Aber Jesus rief: Halt, hör auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Die Männer führten Jesus ab und brachten ihn in den Palast des Hohepriesters. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältestenschaft des jüdischen Volkes sowie die führenden Priester und Schriftgelehrten zu einer Sitzung des Hohen Rates und ließen Jesus vorführen. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Fragten sie ihn. Du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand und rief: Das ist Gotteslästerung. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Wir haben es ja selbst gehört, aus seinem eigenen Mund. Sie ließen Jesus fesseln und übergaben ihm den römischen Gouverneur Pilatus. Dieser sagte zu den führenden Priestern und der Volksmenge: Ich kann keine Schuld an diesem Menschen finden. Die führenden Priester brachten viele Beschuldigungen gegen Jesus vor, aber er verteidigte sich mit keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hast du darauf nichts zu sagen? Siehst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Doch zu seinem Erstaunen gab Jesus keine Antwort mehr. Nun war es so, dass Pilatus an jedem Passafest einen Gefangenen freiließ, den die Juden selbst bestimmen durften. Damals war gerade ein berüchtigter Aufrührer im Gefängnis. Er hieß Barabbas. Pilatus fragte deshalb das Volk, das sie versammelt hatte: Wen soll ich freigeben? Barabbas oder Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Die Menge antwortete: Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun? Wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle. Pilatus ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Pilatus gab ihn Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten zogen Jesus aus, hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Da knieten sie vor ihm nieder und verspotteten ihn und riefen: Es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, legten sie ihm seine eigene Kleider wieder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Begegnete ihnen ein Mann, der Simon hieß. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha hieß. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei weitere Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von Jesus. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über den Kopf Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für seine Verurteilung angab. Dies ist Jesus, der König der Juden. Das Volk stand dabei und sah zu. Die führenden Männer sagten verächtlich. Anderen hatte er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er, der Gott, gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hatte nichts Unrechtes getan. Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Dann riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei und die Erde begann zu beben. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Als es Abend wurde, da fasste sich Josef aus Arimathea, ein Jünger Jesu, ein Herz ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang des Grabes. Wir wollen nochmal ein Lobpreislied singen. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen: Ihr braucht nicht erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.
Jesus, wir sind heute hier versammelt, um deine Auferstehung zu feiern. Der Tod hat verloren, der Vorhang ist zerrissen, das Grab ist leer. wie kraftvoll, wie schön ist dein Name, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Dir gebührt alle Ehre, Jesus. Amen. Der Herr ist auferstanden. Yeah! Er ist auferstanden. Es ist total schön, dass wir heute hier bei euch sein dürfen, mit euch zusammen die Auferstehung zu feiern, mit euch Ostern zu feiern. Und Marc hat es vorhin ja schon gesagt, Ostern ist der kraftvollste Tag der ganzen Menschheitsgeschichte und wir dürfen ihn zusammen feiern. Wenn wir die Deutschen fragen, warum wir Ostern feiern, ist es tatsächlich so, dass ganz viele nicht mehr wissen, warum wir Ostern feiern. Es wird nicht mit Jesus in Verbindung gebracht. Eine Umfrage hat gezeigt, dass die Deutschen Ostern verbinden mit dem Osterhasen, mit Schokolade, mit Ostereiern und Familie. In anderen Ländern gibt es andere Traditionen an Ostern. Ich habe mich damals schlau gemacht. In Italien gibt es eine Ostertorte. Das ist ein salziger Kuchen mit Eier und Spinat. In Finnland schlägt man sich mit Birkenzweigen auf den Rücken, um sich Glück zu wünschen. Und in Rumänien putzt man sein Haus. Also sind wir mit unserer Ostereiersuche eigentlich noch ganz gut dabei. So, ne? Und ich hab mich gefragt, warum eigentlich Ostereier? Und ich habe bisher irgendwie immer gedacht, es ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, warum man Ostereier sucht vom Osterhasen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber das Ei ist ein Symbol für den Ursprung des Lebens, für Fruchtbarkeit und für Auferstehung. Also, dass wir Eier suchen, macht eigentlich Sinn an Ostern, weil das Ei das Symbol der Auferstehung ist. Habe ich gelernt. Genau, und wir feiern heute diese Auferstehung. Und wir haben heute ganz bewusst in diesem Gottesdienst eben nicht nur, sag ich mal, die Auferstehung, nicht nur den Ostersonntag in den Blick genommen, sondern euch mit auf den Weg genommen durch diese ganze Reise von Karfreitag bis Ostersonntag. Weil wir einfach dieses Wochenende nochmal zusammen durchleben wollten. Weil was für intensive, was für herausfordernde Tage auch für Jesus. Noch ein paar Tage vorher reitet er auf seinem Esel in Jerusalem ein. Er wird bejubelt von allen. Ihr habt es letzte Woche, hat Sam hier die Predigt gemacht, hat euch damit reingenommen. Jesus wird bejubelt, alle rufen Hosanna in der Höhe. Und er wird bejubelt von allen Seiten, der König kommt. Und dann, nur ein paar Tage später, eine krasse Wende, Karfreitag. Jesus wird verraten, er wird gefoltert, alle schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und plötzlich 3 Jahre seiner Mission, plötzlich zwischen den Fingern zerronnen. Eben noch hat er Kranke geheilt, Tote auferweckt und Menschenmengen gelehrt. Und jetzt alles weg. Jesus hängt am Kreuz, der verheißene Messias, tot. Und Jesus wird beerdigt, wie man es damals ebenso gemacht hat. Er wurde einbalsamiert, er wurde in Tücher gewickelt, in eine Höhle gelegt und mit einem Stein verschlossen. Wenn das Ende der Ostergeschichte wäre, würde man hier einen Punkt machen an der Geschichte, am Leben von Jesus, dann wäre das katastrophal. Würde man eben nur Karfreitag anschauen und die Geschichte hier abschneiden, dann wäre das Ergebnis, dass Jesus tot ist, seine Nachfolger verzweifelt und hoffnungslos, die ganze Mission umsonst. Was würde am Ende stehen? Es würde stehen, tot. Jesus ist tot am Kreuz. Niederlage. Jesu Mission war umsonst. Der verheißene Messias verurteilt am Kreuz. Sackgasse, der ganze Weg, die ganze Hoffnung zerstört und umsonst. Die Jünger verlassen von Jesus und Jesus verlassen von Mensch und Gott am Kreuz. Der große Jesus schwach, misshandelt, eingeengt, genagelt ans Kreuz. Jesus erniedrigt. Die Jünger traurig. Und verzweifelt. Jesus, ein gescheiterter Religionsstifter wie viele andere vor ihm auch. Das wäre das Ergebnis, wenn wir nur Karfreitag anschauen. Aber, und das wissen wir alle, es bleibt ja nicht bei Karfreitag. Nach Karfreitag kommt der Ostersonntag. Nach dem Tod kommt die Auferstehung. Karfreitag war nicht der Schlusspunkt. Die Geschichte ist eben noch nicht zu Ende. Wir haben es gerade gehört. Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Ostern ist Auferstehung. Ostersonntag setzt an Karfreitag ein Komma anstatt einem Punkt. Jesus steht auf von den Toten. Letztgültig, endgültig und ewig gültig, für alle Zeit gültig, wurde die Menschheitsgeschichte entschieden. Die Macht des Todes ist gebrochen, die Trennung von Gott und Mensch ist aufgehoben. Uns wird ein Gott in uns verheißen, das ewige Leben. Ostern ist ein großer Wendepunkt in der Geschichte. Es verändert alles. An Ostern wird aus Tod Leben. Aus der riesigen Niederlage wird der größte Sieg der Menschheitsgeschichte. Aus Verurteilung wird Verheißung. Die vermeintliche Sackgasse wird der Weg zum ewigen Leben. Aus Verlassenheit wird der Ausdruck größter Liebe. Anstatt Schwäche steht jetzt alle Macht im Himmel und auf Erden. Aus grausamer Erniedrigung wird herrliche Erhöhung. Aus tiefster Trauer wird die größte Freude. Aus Verzweiflung wird Hoffnung und der vermeintlich gescheiterte Religionsstifter wird zum Vollender des Glaubens. Das ist das, was Ostern ist, was die Auferstehung ist. All das entscheidet sich an Ostern. All das entscheidet sich an Karfreitag und Ostersonntag. Das Kreuz ist der Ort der Entscheidung. Diese Auferstehung hat alles gewendet, hat alles verändert. Sie ist die Bestätigung des Sieges. Die Auferstehung entscheidet über das Weltgeschehen und bestätigt das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, als wahr. Paulus schreibt in seinem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Es hängt an der Auferstehung. Ohne Auferstehung gilt das. Mit Auferstehung gilt das. Mit der Auferstehung entscheidet sich, was gültig ist für mich, welche Perspektive ich für mein Leben habe, mit welcher Perspektive ich unterwegs bin. Ich habe ein Zitat gefunden von einem irischen Schriftsteller, der war, glaube ich, kein Christ, aber er hat gesagt, am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann kann es noch nicht das Ende sein. Und da habe ich gedacht, der ist ganz schön schlau, weil diese Hoffnung tatsächlich, dass am Ende alles gut ist, die haben wir Christen tatsächlich. Weil Jesus bietet uns immer einen Wendepunkt, er bietet uns immer einen Neuanfang an. Ist der Tod, ist das Kreuz also der Schlusspunkt? In gewisser Weise ja, aber nicht der Schlusspunkt der Geschichte. Das Kreuz ist Schlusspunkt, Mittelpunkt und Anfangspunkt zugleich. Das Kreuz ist der Endpunkt unserer Trennung von Gott. Es ist der Mittelpunkt unseres Glaubens und es ist der Anfangspunkt unseres neuen Lebens mit und in Gott. Das Kreuz ist der Endpunkt unserer Trennung von Gott, der Mittelpunkt unseres Glaubens und der Anfangspunkt von unserem neuen Leben in und mit Gott. Die Auferstehung hat alles gewendet, in der Menschheitsgeschichte, aber auch für uns ganz persönlich. Auch mein Leben entscheidet sich am Kreuz, weil es sind große Fragen in unserem Leben. Ist mein Leben Zufall oder nicht? Bin ich was wert oder nicht? Kann mir vergeben werden oder nicht? Bin ich getrennt von Gott oder nicht? Gilt Gottes Kraft auch für mich oder nicht? Und wir alle gehen am Kreuz vorbei. Und im Glauben nehmen wir das an, was Jesus hier für uns getan hat, was hier endgültig besiegelt ist und nun auch gilt für mein Leben. Und überwältigend ist die Fülle der Erlösung am Kreuz, die wir erleben dürfen. Und diese neue Wirklichkeit, dieses neue Leben, das wir hier sehen, das gilt für dich und das gilt für mich. So wie Jesus an Ostern alles wendet, wie er das gedreht hat, die Situation, und anstatt einem Schlusspunkt ein Komma macht in der Geschichte, so kann er das auch in unserem Leben machen. Wenn ich in die Bibel schaue, einer der Menschen, die eng mit Jesus unterwegs waren, war Petrus. Es war ein Mann, der war leidenschaftlich, er ist ja Jesus nachgefolgt, er war eifrig, er hat das Abenteuer gesucht. Er war derjenige, der, als sie im Boot waren und Jesus auf dem Wasser kam, war er derjenige, der gerufen hat, Jesus, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir gehen. Und das einfach gemacht hat und ausprobiert hat. Er war mit seinem ganzen Herzen dabei. Und als Jesus ihm dann sagt, hey Petrus, noch bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Hey, da war Petrus total entrüstet. Ja, er doch nicht. Er wird doch Jesus nicht verleugnen. Er wird doch Jesus nicht im Stich lassen. Aber dann der große Knall. Bevor der Hahn krähte, hatte Petrus Jesus dreimal verleugnet. Petrus war am Boden zerstört. Dem Jesus, den er sich verschrieben hatte, hat er im Stich gelassen, hat er verleugnet, ihn überhaupt zu kennen. Sein Weg ging irgendwie völlig den Bach runter. Aus und vorbei? Nee, mit Jesus eben nicht. Jesus setzt keinen Schlusspunkt an die Geschichte von Petrus. Trotz aller Verleugnung, trotz allem Unglauben, trotz seinem Versagen. Jesus gibt ihm einen Neuanfang. Jesus macht an Petrus' Krise kein Punkt, sondern er macht ein Komma. Und er gibt Petrus nicht auf, sondern ermöglicht ihm einen Neuanfang. Und er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und er hatte zu ihm gesagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Petrus wird zum Sprecher der 12 Apostel, er hält diese berühmte Pfingstpredigt und wird zum Mitbegründer der Kirche. Jesus führt Petrus vom Tod zum Leben. Und so eine Wende ist mit Jesus möglich. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass du Situationen hast, wo du dich eher auf dieser Seite fühlst. Zerstörte Beziehungen, unversöhnte Beziehungen, Sorgen um deine Zukunft. Deine Situation scheint dir aussichts- und hoffnungslos zu sein. Du fühlst dich wie in einer Sackgasse. Du hast Sünde in deinem Leben oder eine Sucht, die dich gefangen hält. Du fühlst dich einsam, verlassen von Mensch und Gott Oder du sagst, mein Leben ist einfach nur verkorkst in sich. Und es fühlt sich an wie ein Punkt in deinem Leben. Und du sagst, wie soll sich das jemals verändern? Aber Jesus hat was anderes für uns. Er will uns führen vom Tod zum Leben, weil das ist das, was er für uns hat. Alles, was hier steht auf der rechten Seite, das gilt für uns, das hat Jesus für uns. Er hat unwiderrufliche Vergebung für unsere Sünden. Er hat die größte Liebe, er hat Verheißung für unsere Zukunft, ewiges Leben, Hoffnung. Wir könnten hier noch viel mehr so Begriffspaare aufführen. Jesus setzt an unseren Misserfolgen, an unseren Sackgassen, an unseren Niederlagen, an unserer Schwäche, an unserer Verzweiflung und Sünde, alle Bereiche, die hier drüben sind, da setzt Jesus keinen Punkt, sondern er will ein Komma setzen und er will sagen, es kommt noch was anderes, ich habe was anderes für dich. Er macht sie zum Anfangspunkt für was Neues. Und die Botschaft von Ostern ist, die Auferstehung verändert alles. Jesus hat den Sieg errungen und es gilt für dich und für mich. Jesu Auferstehung ist auch deine Auferstehung zu einem neuen Leben, zu dem Leben selber. Jesus ist gestorben, damit wir eine neue Perspektive für unser Leben bekommen. Nicht mehr Tod, nicht mehr Sünde, nicht mehr Krankheit, Gottverlassenheit und Sackgasse, sondern Leben, Vergebung, Gottes Gegenwart und ewiges Leben. Such den Lebenden nicht bei den Toten. Lass dich nicht in eine Perspektive zurückdrängen, die für dich nicht gilt. Die Wahrheit vom Kreuz darf stehen in deinem Leben. Der Herr ist auferstanden und diese Wirklichkeit gilt für uns. Ich würde uns gerne einladen, zum Ende dieses Gottesdienstes zusammen Abendmahl zu feiern. Jesus hat kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert und er hat gesagt, tu dies zu meinem Gedächtnis, tu dies zu meiner Erinnerung. Und heute Morgen wollen wir uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Wir wollen uns erinnern, dass er uns neues Leben schenkt. Und Andi und Marc, ihr dürft gerne die Abendmahlsachen verteilen und dann will ich uns da noch mit hineinführen in dieses Abendmahl. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, soll es uns echt eine Erinnerung sein, dass wir neues Leben in Jesus haben, dass wir so viel Gutes in Jesus haben. Und ich will uns einladen, jetzt einfach nochmal zusammen die Augen zu schließen. Und dass wir uns einfach kurz einen Moment nehmen. Lass uns unser Leben anschauen. Schau dich an, nimm dir kurz einen Moment Zeit, dich anzuschauen. Dein Leben, wo sind vielleicht Bereiche, die sich tot anfühlen für dich, wo du sagst, oh, da ist nicht so viel Leben drin. Da befinde ich mich eher auf der linken Seite von unserem Flipchart. Das sind Sachen, die laufen irgendwie nicht so rum, nicht so rund. Meine Unvollkommenheit, meine Schwäche, meine Sündhaftigkeit. Und das nehmen wir wahr. Und dann will ich, dass wir wegschauen von uns innerlich und dass wir schauen auf Jesus. Jesus am Kreuz. Jesus, wie er da hängt und wie er uns anguckt und sagt, hey, du bist es mir wert. Du bist es mir wert. Und dann das leere Grab. Nimm dir das leere Grab vor Augen. Jesus ist auferstanden. Und wir schauen uns an, was das für uns bedeutet. Wir nehmen unsere Bereiche und sagen, hey, wo will Jesus Leben bringen in deinem Leben? Wo will er kommen und will dir Gutes geben? Was will er austauschen? Was will er reinwechseln? Was will er dir Gutes geben heute Morgen? Was will er wenden in deinem Leben? Und es nimm wahr. Nehmen uns auch hier kurz einen Moment Zeit. Jesus bringt uns vom Tod zum Leben. Und ich will uns heute Morgen einladen, diese Ostergeschichte, die wir heute Morgen gehört haben, mit deinem Leben ganz persönlich zusammenzubringen. Und dass wir mit diesen Gedanken jetzt das Abendmahl zusammennehmen. Und ich lese uns die Einsetzungsworte. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, nahm das Brot, dankte, brach es und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Jesu Leib für uns gebrochen. Lasst uns essen. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesu Blut für uns vergossen. Ja, Jesus, wie unglaublich und wie wundervoll ist, was du für uns getan hast. Wie unglaublich ist diese Erlösung, die wir haben dürfen durch dich. Danke für all das neue Leben, das du uns schenkst, dass du uns bringst vom Tod zum Leben. Und wir sagen von Herzen, Jesus, danke. Danke. Und all die Sachen, die wir jetzt in unseren Köpfen hatten, alle Situationen, die wir vor Augen hatten, Jesus, da danke ich dir, dass du mit Neuem hineinkommst und dass du Leben für uns hast, für unsere Bereiche, die sich für uns tot anfühlen, die sich nicht rund anfühlen. Und wir nehmen, Gott, das, was wir hier, diese Wahrheit, was wir durch Ostern haben, das nehmen wir für unser Leben. Dieses neue Leben, das du uns gibst. Und wir sagen danke, Jesus. Amen.